3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Nikos Mega vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, wir haben Donnerstag, den 13. Februar 2020. Es ist eine knappe halbe Stunde vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden am schon morgigen Freitag. Ja, die englische Woche bedeutet auch für mich, dass ich sehr viel Terminstress habe. Deshalb kommt das vor dem Spielgespräch jetzt so knapp davor. Ich hoffe, ihr findet alle noch Zeit, das zu hören. Ich bin Yannick und habe mir heute den Kevin eingeladen. Moin.
Moin.
Ja, du bist das erste Mal bei uns. Da ist es Tradition, dass sich der Gast immer so in so ein paar Sätzen mal kurz vorstellt. Meistens dann zu der Fragestellung, wer bist du, was machst du und warum sprechen wir jetzt in diesem Fall über Dynamo Dresden mit dir?
Ja, ich bin Kevin Albrecht. Ich bin Sportreporter und Autor für lustige Dinge, die im Internet stehen. Wohne in Berlin, bin aber ursprünglich aus Sachsen und wie sich das für einen ordentlichen Sachsen gehört, natürlich Dynamo Dresden-Fan. Liebe Grüße dann an Aue und an alle anderen, aber natürlich Dynamo Dresden-Fan. Und bin ab und zu auch, arbeite ich auch da, also bei den Spielen von Dynamo Dresden und übertrage die. Ist aber eher selten der Fall, bin dann oft mit Aue unterwegs. Aber ja, natürlich Dynamo-Fan und fieber natürlich auf dieses Spiel in Hamburg hin.
Wunderbar. Kannst du so ein bisschen ausholen, wann es bei dir angefangen hat? So, also schon als Kind mit Papa ins Stadion oder wie ging das los?
Ich bin mit 14 oder 13 Jahren das erste Mal selbstständig ins Stadion gefahren. Ich muss zugeben, meine ersten Spiele habe ich bei uns in der Region habe ich in Cottbus gesehen. Natürlich reiner Erfolgsfan, wollte dann unbedingt mal Bundesliga sehen. Da ist mein Vater dann mit mir hingefahren. Mein Vater hat mir aber erst ein Trikot von Matthias Sammer, aber als Dortmunder geschenkt. Er wollte mich dahin drängen, Fan eines erfolgreichen Vereins zu werden. Das hat aber alles nicht geklappt, denn irgendwann, wie das dann so ist, mit Freunden fährt man dann mal nach Dresden. Und mein erstes Spiel war zu Hause gegen Rot-Weiß Essen, Mittwochabendspiel, 1-1, Francis QU macht noch das Ausgleichstor, das weiß ich nicht, ich weiß gar nicht mehr, wer für Dynamo getroffen hat. Auf jeden Fall bin ich da relativ spontan abends hin und wusste auch gar nicht, wie ich nach Hause komme, das war dann alles ein bisschen verwirrend. Aber dann war das so, also als man das erste Mal das Stadion betreten hat, der Rasen war irgendwie viel grüner und das war so gleißend hell, eben Abendspiel durch das Flutlicht und dann war man drin.
Da war es um dich geschehen sozusagen.
Genau, ja.
Okay, jetzt erwarten wir ja morgen quasi das absolute Kellerduell. Also ihr steht noch weiter unten drin als wir, aber zumindest was die Auswärtstabelle angeht, können wir uns da die Hand reichen.
Ja.
Also ihr habt bisher noch gar nicht auswärts gewonnen. Bei uns ist es auch schon bald ein Jahr her. Also diese Saison auch noch nicht auswärts gepunktet. Heim sieht es ein bisschen besser aus, aber ne, also so viele Punkte mehr als ihr habt, haben wir auch nicht. Von daher, ein Spiel auf Augenhöhe zumindest, was die Tabellenkonstellation angeht.
Naja, fast. Also wir sind ja doch noch ein bisschen weiter drunter. Und ich habe ja schon irgendwie in der Halbserie bei Freunde quasi gesagt, dass das eigentlich aussichtslos ist. Also der Abstand ist zu groß. Es ist natürlich dann auch in der Rückrunde, fehlt natürlich dann auch noch ein Spiel von dieser kompletten Rückrunde, weil nach der Pause hat man dann nur noch, glaube ich, 16 Spiele. Von daher, und bis die Neuzugänge kamen, dachte ich, das ist aussichtslos. Und jetzt mit den Neuzugängen und dem Auftreten der Mannschaft, dem neuen Auftreten der Mannschaft, ist so ein bisschen wieder Hoffnung gewachsen, aber wird natürlich trotzdem schwer.
Ja, also der Abstand ist dann schon noch ein bisschen größer, also die um uns herum, es ist ja alles so ziemlich dicht beieinander, so 2-3 Punkte Abstände, das kann innerhalb von 1-2 Spielen sich dann schon wieder drehen. Aber bevor wir jetzt auf die Neuzugänge kommen, die du schon angesprochen hast jetzt im Winter, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr jetzt da so weit unten drin steht und du es schon fast als aussichtslos bezeichnest?
Also ich kann dir so ein paar Geschichten aus dem Trainingslager erzählen, habe natürlich dann durch die Journalistenkollegen da immer einen ganz guten Eindruck. Christian Fjell war ja der Trainer bis irgendwann im, ich glaube Anfang Dezember, November oder so, und hat versucht mit dieser Mannschaft einen Ballbesitzfußball, einen spanischen Fußball zu etablieren, was grandios gescheitert ist. Man hat Christian Fjell da aus der Jugend hochgezogen, der ja in Dresden als ja, sagen wir mal, neuere Vereinslegende gilt, aber natürlich ein lieber, guter Kerl ist, aber ich hatte da schon immer so ein bisschen meine Zweifel, ob man da nicht vielleicht ihn zu früh da ins kalte Wasser wirft. Und im Endeffekt war es dann so, Christian Fjell hat sehr, sehr viel Kondition gebolzt. Das haben die Spieler im Trainingslager gesagt. Die haben gesagt, ey, wir haben kaum so ein hartes Training erlebt. Und danach, nach eben 2 Stunden Kondition bolzen, dann haben sie eben noch eine halbe Stunde Taktik gemacht. Und da war natürlich keiner mehr fähig, das irgendwie aufzunehmen. Das nur so ein bisschen aus der Mannschaft heraus. Jetzt mal so ein bisschen den Einblick. Dann sind Spieler gegangen worden, wie auch Sören Gonter, den ihr ja auch ganz gut kennt, die man dann nach Aue abgegeben hat. Und da hat man viel Erfahrung gehen lassen. Man hatte dann viele kleine Spieler, viele technisch starke Spieler, aber eben im Betrieb der zweiten Liga natürlich musst du natürlich technisch so viel besser sein, dass du diese körperliche Liga irgendwie ausgleichen kannst. Und da hat man in meinen Augen einen riesen Fehler gemacht, hat da auf das völlig falsche Pferd gesetzt und dann sich, das hat auch die Geschäftsführung so gesagt, viel zu spät von diesem Projekt Christian Fjell, dem Aufbau eines eigenen Gewächses als Trainer, getrennt und wie mal die Konsequenzen gezogen. Und das ist, ja, war vielleicht zu spät, wird man sehen am Ende der Saison. Und jetzt hat man Markus Koczynski, so also ein bisschen das Gegenmodell, den kennt er auch ganz gut. Und mal gucken, ob der es noch rumreißen kann.
Ja, also zumindest in den letzten Tagen und Wochen, die er bei uns war, war er bei uns nicht mehr so wohlgelitten. Also ich erinnere mich vor allem, dass halt die Art und Weise, wie er am Spielfeldrand steht, also er stand da irgendwie immer wie der Busfahrer, der darauf wartet, dass er die Mannschaft wieder zurückfahren kann. Ich weiß nicht, hat er sich da bei euch irgendwie gewandelt oder passt seine Art einfach irgendwie besser zu euch? Wie macht er sich bisher jetzt nach so knapp 2 Monaten?
Also ich glaube, man muss sich keine großen Illusionen machen, dass Markus Koczynski jetzt nicht der Trainer ist, der jetzt über Jahre hinweg da was aufbauen wird, wie wir es mal hatten mit Uwe Neuhaus, für mich sowieso einer der besten Trainer der zweiten Liga, der jetzt wahrscheinlich aufsteigen wird. Aber mit Markus Koczynski hat man jetzt erstmal jemanden geholt, der so ein bisschen das Gegenmodell ist. Spieltechnisch natürlich nicht so sehr auf Ballbesitz setzt, sondern eher auf schnelles Umschaltspiel, jetzt gutes Anlaufen, das funktioniert auch alles besser. Ich habe bei Markus Koczynski so ein bisschen das Gefühl, dass er auch so ein bisschen hemdsärmeliger ist. Das passt natürlich erstmal ganz gut in so eine Situation rein. Ich weiß jetzt nicht, dafür kann ich noch nicht großartig ihn lange genug einschätzen, ob er zu uns besser passt. Ich glaube, man hat ihn halt wirklich als Gegenmodell geholt. Wie er jetzt an der Seitenlinie steht, da habe ich jetzt noch gar nicht so großartig drauf geachtet, weil in den Spielen, die ich bisher gesehen habe und auch schon live quasi übertragen habe fürs Radio, da hatte man so viel zu tun, auf dem Platz zu schauen, was diese Mannschaft gerade wieder Verwirrendes anstellt. Das war in den letzten Spielen der Hinrunde war das ja wirklich desolat. Und mal gucken, jetzt natürlich mit den ersten Erfolgen in der Rückrunde sieht das natürlich erstmal alles immer ein bisschen besser aus. Mal gucken, ob er das dann am Ende schafft, bin gespannt.
Ja gut, da hattest du wahrscheinlich eher die Journalistensicht als die Fansicht. Also wenn man so mit dem Trainer schon unzufrieden ist, dann guckst du natürlich auch ein bisschen genauer drauf, was der so macht. Ja. Ich meine, Luka ist jetzt auch keiner, der da an der Seitenlinie auf und ab hampelt und groß Sachen reinschreit oder so. Der ist da auch eher sehr zurückgezogen und sitzt eigentlich meist auf seiner Bank, aber bei dem habe ich nochmal einen anderen Eindruck als bei Koczynski, bei dem irgendwie so am Ende gar nicht mehr zu erkennen war, was er überhaupt mit uns noch weiter vorhat oder was das alles werden soll.
Aber standet ihr nicht mit Koczynski noch ein bisschen besser da, also rein tabellentechnisch?
Ja, also die Tabellensituation war durchaus noch okay. Also ich glaube, es war dann mehr so, dass man einfach die weitere Zusammenarbeit sich nicht mehr vorstellen konnte. Was so perspektivisch angeht. Wir sind ja eigentlich, also seit Ewald Lien versuchen wir es ja eigentlich immer, nicht nur so Feuerwehrmänner, wie jetzt vielleicht Koczynski bei euch, so wie du es gerade schilderst, zu haben, sondern ja, dann auch mal durch eine Mittelfeldsaison zu gehen oder nur im unteren Mittelfeld zu stehen, aber halt über Jahre oder über Saisons ein bisschen was aufzubauen. Das ist eigentlich der Plan, der so dahinter steckt, dass wir jetzt nicht, wie es eigentlich im Fußball üblich ist, so, weiß ich nicht, wenn es nicht läuft, kommt der Nächste und wenn der nicht läuft, dann kommt halt noch ein anderer. Das ist nicht die Idee, die wir längerfristig anstreben eigentlich.
Ja, funktioniert natürlich dann auch nur, wenn so ein bisschen so ein, zumindest ein Grunderfolg dann da ist, den habt ihr ja offensichtlich. Bei uns hat man das ja auch versucht mit Christian Feld dann zu sagen, nee, wir geben ihm jetzt noch mehr Zeit und wollen eben nicht gleich wieder tauschen, nur dann ist halt das Problem, wenn es dann halt gar nicht läuft, dann muss man halt dann auch irgendwann mal Konsequenzen ziehen. So bei Dynamo Dresden der Fall gewesen, jetzt eben vor 2-3 Monaten.
Ja, du musst halt den richtigen Moment erwischen, ne? Also wenn dann der neue Trainer auch Impulse setzen kann, von daher war es ja vielleicht gar nicht schlecht, dass er jetzt kurz vorm Winter kam. Wir können ja mal kurz zurückgucken. Als er dann da war, gab es erstmal noch 2 Niederlagen gegen Osnabrück und Nürnberg. Aber ihr seid ja zumindest in die Rückrunde besser gestartet als wir oder in die Spiele im neuen Jahr. Sieg beim KSC, unentschieden gegen Heidenheim und jetzt zuletzt gegen Darmstadt verloren.
Ja, also KSC zu Hause war natürlich waren ganz wichtiges Spiel, erstmal zu zeigen, ey, wir sind jetzt da und wir können auch mal, weil wir sind nämlich auch auswärts richtig schwach, aber zu Hause eben auch nicht besonders gut. Von daher musste man erstmal zeigen, dass man zu Hause eben so ein bisschen wieder was aufbauen kann. Auswärts ein Punkt bei Heidenheim, das war jetzt alles nicht schön, das Spiel war auch nicht wirklich zum Angucken, aber nimm mal gern so mit, dann waren es 4 Punkte, ersten beiden Spiele, wenn man diesen Schnitt dann hält, na, dann bleibt man auf jeden Fall drin, aber wussten wir natürlich alle, okay, das ist jetzt erstmal ein guter Start. Und dann kam natürlich das letzte Spiel und in meinen Augen echt skandalös, was es da für Schiedsrichterentscheidungen gab, also ein Tor, was dann, also der Schiedsrichterassistent, der Videoassistent darf es ja nur einschalten bei wirklich groben Fehlentscheidungen und da gibt es halt ein passives Abseits, was man nie zurückpfeifen darf und dann schaltet er sich ein und jetzt hat man halt, dann gab es dann halt das vermeintliche 3-3, wurde dann zurückgenommen von Dynamo Dresden. Richtig bittere Niederlage dann am Ende. Man hat jetzt irgendwie auch Einspruch eingelegt, ist sich aber völlig im Klaren, dass es eh nichts bringt. Also ich kann ja sagen, dass meine WhatsApp-Gruppen haben geglüht, also alle Kumpels, die da irgendwie was mit Dynamo am Hut haben, die haben natürlich getobt über diese Entscheidung, ich auch, aber jetzt kann man eh nichts mehr daran ändern und jetzt hat man halt zu Hause wieder mal verloren, naja gut, aber es ist halt quasi jedes Spiel ist hier ein Endspiel und das ist jetzt, so fährt man jetzt auch nach Hamburg.
Ja, also bei 3-3 muss ich natürlich gerade an das Hinspiel denken, bei euch, als wir bei euch zu Gast waren, wo ihr in Unterzahl noch zumindest einen Punkt rausholt, da habe ich geflucht und mich aufgeregt, wie das denn sein kann, dass man da nicht zumindest die knappe Führung noch über die Zeit bringt, sondern im Gegenteil dann irgendwie, ich glaube, wir lagen sogar 3-1 vorne und dann macht ihr in Unterzahl noch das 3-2 und das 3-3. Also da habe ich mich sehr aufgeregt. Also wir kennen das hier auch, dass wir mit Spielverläufen sehr, sehr unzufrieden sein können. Aber dann schauen wir doch mal, du hast es ja jetzt die Zugänge schon angesprochen vor ein paar Minuten. Was ist denn im Winter passiert? Also der einzige Name, der mir wirklich was sagt, war Marco Terrazino, den ihr vom Freiburg ausgeliehen habt. Wer sind denn da jetzt so Leute, die und warum wurden sie geholt und wie sind sie bisher eingeschlagen?
Warte mal, dann mache ich mir parallel nochmal kurz hier alle Neuzugänge auf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Top-Transfer ist Josef Huschbauer. Den hat man von Slavia Prag geholt. Hat man auch schon gesehen, das hat sich im Trainingslager abgezeichnet. Da gab es wohl das eine oder andere Raunen, freudige Raunen da bei den Trainingskiebitzen, die ja dann auch immer mit ins Trainingslager fahren. Und die haben dann gesehen, ey, das ist wirklich einer, der hat eine ganz andere Qualität. Und hat jetzt 2 Spiele gemacht. Auch schon getroffen und das ist ein Typ, der im Mittelfeld alles lenkt. So, dann hat man, wen hat man noch geholt? Petrak von Nürnberg. Ich glaube, alle Nürnberger waren so ein bisschen froh, dass er weg ist, weil der hat es ja irgendwie nie so richtig auf die Kette gebracht. Marco Terrazino, natürlich auch ein Top-Zugang, ausgeliehen aus Freiburg, der auch schon getroffen hat. Das ist so ein bisschen... Dynamo hat so ein bisschen das Problem, dass sie offensiv einfach viel zu ungefährlich waren in der Hinrunde. Man musste halt wirklich offensive Klasse holen. Und man hat es ja mit Moussa Kone den besten Torschützen und besten Scorer abgegeben. Ja, das ist eher eine taktische Entscheidung, weil für den hat man jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2,5 oder 3 Millionen nochmal bekommen. Musste so überlegen, nächstes Jahr oder angenommen, wir würden absteigen, wäre der halt ablösefrei gewesen. Also wir hätten keinen Vertrag mehr mit ihm gehabt. Und somit war das quasi eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Nehmen wir jetzt die 3 Millionen und holen trotzdem für geringeres Geld andere gute Leute und stellen es vielleicht ein bisschen breiter auf. Oder wir haben halt, setzen halt alles auf die Karte Moussa Kone und stehen am Ende vielleicht mit leeren Händen da und haben noch 3 Millionen weniger. Von daher ist das, glaube ich, auch schon so ein bisschen perspektivisch. Und dann hat man noch Godspeed Donjo geholt und Markieniok und Patrick Schmidt aus Heidenheim, alles Stürmer. Also man setzt vorne jetzt ein bisschen auf körperlicheres Spiel, was eben, das, was ich vorhin gesagt habe, mit Christian Fjell war das eben nicht zu machen. Aber vorne halt einen klaren Stoßstürmer drin und über die Außen sollen halt schneller Leute kommen, wie eben Terrazzino, wie eben Donjo oder wen haben wir noch mit dabei? Keine Ahnung, irgendwie noch Sascha Horvath, der sowieso schon bei uns gespielt hat. Also ein bisschen klassischeres Spiel, vorne Sturmtank drin und dann über die Außen kommen.
Ja, aber die sind ja bis auf Simon Markieniok oder wie auch immer man ihn ausspricht, der von Utrecht kam, den habt ihr gekauft. Der Rest ist nur geliehen, in Anführungsstrichen. Oder gibt es da Kaufoptionen, weißt du da was?
Nee, Kaufoptionen gibt's da glaube ich nicht. Ich glaube, bei Patrick Schmidt, da war das irgendwie noch im Gespräch. Der war jetzt, ich glaube, dass da auch Heidenheim, wenn er jetzt irgendwie bei uns noch 3, 4, 5 Tore macht, trotzdem kein großes Problem hätte, dafür eine gewisse Ablösesumme den dann gehen zu lassen. Aber solche wie Terrazzino bekommst du natürlich nur als Ausleihe, also das ist klar. Huschbauer hat man direkt verpflichtet, glaube ich, also da weiß ich jetzt nicht, ob der ausgeliehen ist, aber jetzt die ganzen, also jetzt Petrak.
Also laut Transfermarkt.de, man ist ja auch immer nur so Halbseiten, was man da glauben kann, aber da steht eine Leihgebühr von 300.000 für Huschbauer.
Okay, dann bin ich da vielleicht falsch gewickelt, vielleicht haben wir den auch nur ausgeliehen. Aber ja, es hängt natürlich wirklich alles davon ab, ob wir die Klasse halten oder nicht. Also wenn wir runtergehen, dann sieht die Mannschaft nächstes Jahr eh komplett anders aus. Also da sind auch, ich weiß nicht, Dynamo hat nicht allzu viele Spieler unter Vertrag für die dritte Liga. Da sind auch solche Leute und das sind bei uns schon Leistungsträger wie Patrick Ebert oder sag mal, ich glaube auch René Klingburg, Jannis Nicolaou und sowas, die sind dann auch weg. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass die bleiben. Und dann haben wir auch so ein paar Talente, die wir jetzt eben viel mit eingesetzt haben, die auch gute Spiele gemacht haben, wie Kevin Ehlers, also aus der eigenen Jugend kommt. Die sind dann für meine Begriffe auch weg. Für die wird man vielleicht dann noch eine kleine Ablösesumme bekommen oder so und dann sind die weg. Also das würde sich nächstes Jahr eh komplett anders, würde eh alles komplett anders aussehen. Von daher setzt man jetzt erstmal alles mit den Ausleihen auf die Karte. Lass uns erstmal drin bleiben und dann gucken wir mal.
Ja gut, dann warten wir mal ab, wie die Verpflichtungen dann noch weiter einschlagen und ob es wirklich dazu reicht, da zumindest noch mindestens 2 Mannschaften und wenn nicht sogar besser noch 3 hinter sich zu lassen. Wenn wir dann mal so langsam auf morgen schauen, was erwartest du dir denn für ein Spiel? Also wahrscheinlich werdet ihr dann uns eher das Spiel machen lassen oder werdet ihr von vornherein versuchen, mit den zahlreichen neuen Stürmern oder zumindest 2, 3 Stürmern, die ihr jetzt dann neu dabei habt, frühzeitig in Führung zu gehen und dann vielleicht hinten den Bus parken?
Ja, also ich glaube schon, dass man auf jeden Fall darauf setzen wird, dass St. Pauli erstmal das Spiel macht. Und man kann aber, und das hat man so jetzt so ein bisschen gehört, weil jetzt ja auch Markieniok ausgefallen ist, also der hat jetzt sowieso nicht von Anfang an gespielt in den letzten Spielen, aber Jeremejew, unser anderer schwedischer Stürmer, ist jetzt wieder fit und der auch wirklich gut war und das ist einer der wenigen, sagen wir mal, positiven Punkte der Hinrunde. Der ist jetzt so langsam wieder fit und man denkt, glaube ich, über eine Doppelspitze nach mit Patrick Schmidt und Jeremejew. Das ist durchaus eine gute Doppelspitze. Also Jeremejew hat absolut das Zeug dafür oder dazu, zweite Liga zu spielen, hat das auch schon unter Beweis gestellt. Bei Patrick Schmidt, der hat jetzt auch schon getroffen. Mal gucken, ich glaube, das ist eher so ein bisschen der Stürmer, der dann prallen lässt und dann sollen die anderen nachrücken. Jeremejew zum Beispiel, der so ein bisschen drumherum spielen wird. Bin gespannt, könnte mir durchaus vorstellen, dass die dann auch mal mit 2 Spitzen spielen, was jetzt nicht zwingender offensiver sein muss. Ne? Man kann ja dann auch, wenn man nur eine Spitze hat, über die Außen ein bisschen offensiver kommen. Wird man sehen, aber ich glaube, ihr werdet auf jeden Fall das Spiel machen erstmal.
Ja, das ist leider, das liegt uns nicht so manchmal. Das ist Eigentlich mögen wir es lieber, wenn wir
uns noch weniger.
Ja gut, das klingt jetzt so danach, wenn beide das Spiel nicht machen wollen, dann klingt es so nach einem schönen 0-0 oder grottigen 0-0 eher, wo keiner irgendwie den Ball haben will und alles schiebt sich nur im Mittelfeld hin und her. Aber dazu ist die Situation einfach zu prekär. Also das Ding ist einfach, dadurch, dass wir am Montag in Kiel verloren haben, ist das einfach jetzt ein 3-Punkte-Spiel geworden, was wir einfach gewinnen müssen. Und das Problem ist aber einfach, das zeigt die Erfahrung aus den letzten Jahren, dass wir uns gegen die ganz unten drin stehen, nochmal schwerer tun. Also das sind eher die Mannschaften, die im oberen Drittel sind, wo wir dann ganz gut aussehen. Aber die unten drin stehen, das kriegen wir irgendwie in vielen Fällen nicht gebacken. Also ich erinnere mich zum Beispiel an 3-0 gegen Aue oder solche Sachen, also die damals auch 18. waren vor ein paar Jahren. Von daher bin ich da noch sehr, sehr skeptisch. Also, aber wenn wir jetzt so ein bisschen überlegen, meinst du denn, da ist morgen was drin für euch, zumindest einen Punkt gewinnen oder vielleicht mit Glück sogar einen Sieg? Oder sagst du, naja, wir fahren da halt hin und vielleicht gibt es was, aber bist eigentlich eher nicht so optimistisch?
Nee, also sind wir ganz ehrlich, also wenn Dynamo gegen Mannschaften Punkte holen will, dann muss es wahrscheinlich gegen euch sein, also unter anderem mit. Das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich klingen, aber ihr steht ja nun auch unten mit drin und wenn ich jetzt mal rein die Tabellensituation anschaue, ein Punkt wäre da wahrscheinlich, würden alle unterschreiben, Auswärtspunkt, das reicht, sagen wir mal, im Schnitt, wenn du zu Hause deine Spiele gewinnst, regelmäßig, jetzt nicht immer, aber regelmäßig. Aber natürlich, wenn ich jetzt irgendwie mal auf die Tabelle schaue, also natürlich seid ihr auf irgendeine Art und Weise dann Favorit. Aber gerade solche Spiele musst du dann halt mal reißen, um dann eben dann doch noch dieses kleine Wunder noch zu schaffen. Und da setze ich natürlich, also fahren natürlich alle hin und wollen das Ding da gewinnen. Wenn am Ende ein Punkt rauskommt, da ist keiner böse und dann sagen alle, ja, das ist ein wichtiger Punkt, der kann am Ende noch ganz wichtig sein, dieser ganz berühmte Satz. Ja, aber ich glaube, also die setzen voll auf Sieg. Also natürlich wird man defensiv beginnen, aber die wollen das Ding da gewinnen. Kann ich mir gar nichts anderes vorstellen.
Und deine Einschätzung, also was würdest du, wenn ich dich jetzt auf ein Ergebnis festnageln wollen würde?
Mein Herz sagt 1-2, also Auswärtssieg für uns nach grober Abseitsstellung und dreimaligen Schiedsrichter, Videoschiedsrichter-Einsatz, der es dann doch nicht richtig sieht und wir machen das Ding trotzdem und es zählt trotzdem. Und ihr regt euch furchtbar auf und wir fahren glücklich nach Hause. Das sagt mein Fußballherz. Realistisch sage ich 1-1.
Naja gut, das ist ja zumindest schon mal relativ optimistisch. Also entweder ein dreckiger Sieg oder ein umkämpftes Unentschieden, höre ich da so raus.
Ja, genau, ja, ja.
Okay, dann mache ich auch erstmal das Fußballherz. Das Fußballherz sagt, wir hauen euch 3-0 weg, ja. Um einfach mal wieder ein richtig schönes, so wie wir es vor der Winterpause hatten, mit den Siegen gegen, was war das, Wiesbaden und Bielefeld, um da einfach nochmal schön ein schönes Heimspielgefühl zu haben, auch auf dem Freitagabend, da geht man schön beschwingt ins Wochenende und für die Tordifferenz wäre es auch gut. Ich glaube aber, dass es wesentlich knapper wird, hoffe aber und kann mir eigentlich auch gut vorstellen, dass am Ende sich vielleicht dann doch die Eingespieltheit und die individuelle Klasse in Einzelfällen, auch wenn ihr euch jetzt, wie du gesagt hast, verstärkt habt, aber ich glaube, wir haben einen Tick bessere Qualität auf dem Platz dann am Ende und die wird sich am Ende mit einem 1-0 durchsetzen. Es wird lange 0-0 stehen und am Ende hält Fellmer den Kopf hin oder mit den Füßen kann er es ja auch und dann gibt's ein knappes 1-0. Das ist die realistische Einschätzung.
Das ist halt auch für durchaus realistisch. Ja, also nur nochmal unabhängig davon, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass ihr drin bleibt. Das sage ich jetzt rein aus egoistischen Gründen.
Danke.
Denn wie gesagt, ich bin oft mit Erzgebirge Aue unterwegs und ich fahre besonders gern zu euch. Erstmal ist es eine gute, schöne Stimmung und der Weg ist nicht so weit von Berlin aus. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Leber Wiesbaden oder Karlsruhe runtergehen sollen. Nichts gegen die, aber einfach weiterer Weg und ich bin gern bei euch. Und ich finde das auch immer irgendwie, es ist ganz cool gemacht und es ist ganz, ich mag das Stadion auch. Ich finde, ihr habt ein wunderschönes Stadion. Und von daher habe ich euch jetzt genug gelobt und Zucker in den Arsch geblasen. Wir wollen natürlich trotzdem gewinnen.
Okay, also das habe ich schon von einigen Gästen gehört, dass sie sich wünschen, dass wir in der Liga bleiben und sie natürlich dann möglichst auch. Damit man eben solche Fahrten nach Hamburg, also viele machen jetzt zum Beispiel, wenn es ein Samstagsspiel ist, fahren sie freitagsabends schon hin und bleiben bis Sonntag oder so, wenn sie von weiter herkommen. Also die Stuttgarter jetzt zum Beispiel, da waren viele das ganze Wochenende da. Und wenn das dann korrekte Leute sind, da kann man auch mit denen in den einschlägigen Kneipen auf dem Bier zusammensitzen. Das ist gar kein Ding. Ist halt bei euch, naja, ich weiß nicht, weißt du, wie viele Dresdner ungefähr rüberkommen?
Es wird, also es, für meine Begriffe ist der Gästeblock ausverkauft. Und es wurde jetzt sogar gesagt, dass natürlich Fans sich in den Heimblöcken bewegen werden, weil es gibt ja auch Hamburger Dynamo-Fans und sowas. Also die ist ja ganz logisch, also viele Dresdner sind ja in den letzten Jahren irgendwo in den Norden, Westen oder Süden gezogen. Und somit gibt es auch viele Dresdner, die in Hamburg wohnen. Und die sind dann natürlich meistens im Heimblock. Denen wurde aber gesagt, eben hier keine Beflaggung, keine Dynamo-Sachen an, sonst kommt ihr nicht rein. Und verhaltet euch so, wie ihr das wünscht, dass es auch bei uns zu Hause ist. Ich weiß natürlich, dass es eine besondere Brisanz hat. Wir können uns gerne nochmal über diese, sagen wir mal, Fan-Rivalität unterhalten, obwohl jetzt St. Pauli und Dynamo jetzt nicht die große Rivalität haben, aber gab es ja in den letzten Jahren durchaus einige Spruchbänder, die ich auch nicht so okay fand, die da auswärts bei euch gezeigt wurden. Von daher bin ich mal gespannt, wie das wird, aber es wird auf jeden Fall voll sein.
Ja, also die Spruchbänder, die du meinst, sind ja vor allem immer auf die Frauen von unseren Ultras irgendwie gemünzt, also irgendwie, was genau. War da alles mit Burka-Pflicht und Frauen an den Herd und also so der Tenor herrschte da ja so ein bisschen.
Genau.
Können wir ja wahrscheinlich von ausgehen, dass da zumindest ein oder zwei morgen auch wieder zu sehen sein werden. Aber der Großteil, das weiß ich ja auch bei allen Vereinen, mit denen wir vielleicht nicht so gut stehen, auch da gibt es überall korrekte Leute und gerade durch dieses Format, was wir hier machen, lernt man immer wieder auch. Genau, dass es genau das nämlich so ist, dass es überall korrekte Fans gibt und Arschlöcher gibt es auch überall.
Absolut, kann ich absolut so unterschreiben. Ich weiß nicht genau, aus welchen Kreisen das dann kommt. Ich kann ja aber sagen, dass in den letzten Jahren natürlich, also als ich die ersten Male in Dresden zum Fußball gegangen bin, da war das natürlich noch ein deutlich, sagen wir mal, politisch aktiveres Publikum, um nicht zu sagen rechter,
ja.
was natürlich der Fall war. Man hat so ein bisschen, sagen wir mal, Rassismus mit Sexismus ersetzt. Und das kann man natürlich, auf jeden Fall muss man natürlich auch genauso doof finden. Ich bin erstmal froh, dass man sich so ein bisschen von der rechten Schiene verabschiedet hat. Das ist natürlich ein extrem langer Entwicklungsprozess und natürlich kommen da immer wieder Rückfälle und das ist natürlich ein Ultra-Verhandlungsprozess zwischen den linken Fangruppen, die es bei Dynamo Dresden gibt und die es bei Dynamo Dresden gibt und das nicht zu knapp, aber eben auch den rechten Fangruppen und dann irgendwo den Ultras, die so ein bisschen schwimmend dazwischen stehen und natürlich irgendwo Teil auch der beiden Sachen sind. Und so ein bisschen hat man eben in den letzten Jahren Rassismus mit Sexismus ersetzt. Finde ich jetzt nicht sonderlich gut, bin aber trotzdem froh, dass es nicht mehr so viel Rassismus gibt. Von daher ist es vielleicht so ein Erklärungsansatz dafür.
Okay, also ist noch ein langer Weg zu gehen, aber ich meine, das hört bei uns ja auch nicht auf. Ich meine, wir sind hier jetzt natürlich in einer Art Wohlfühloase, das bezeichnen wir auch selber öfters so. Aber auch bei uns hört der Weg natürlich nicht auf, ne? Also es gibt immer noch Leute, die man darauf hinweisen muss, wie man sich im Block zu verhalten hat. Und natürlich kommen da jetzt keine rassistischen Äußerungen. Das haben wir ja schon in den 80ern weitestgehend geklärt, dass das bei uns hier keinen Platz hat. Aber klar, es gibt natürlich auch Verhalten in andere Richtungen, ob es jetzt übergriffig oder ne, also dieser Selfie-Wahn, der ja immer noch um sich greift, dass man, wenn man das erste Mal bei den lustigen Paulis ist, dann muss man ja unbedingt ein Foto von sich im Blog machen, wie die da alle mit einem rumhüpfen und so. Ja. Die Diskussion haben wir auch nach wie vor. Gut, also Tipps für morgen haben wir abgegeben. Was meinst du denn, also wie geht es denn für euch danach weiter und wie glaubst du, also wird das ein Klassenerhalt am letzten Spieltag oder kriegt ihr euch irgendwie in den nächsten Wochen gefangen oder was meinst du, wie es die nächsten Spieltage weitergeht?
Also ich glaube, dass wir wirklich bis zum letzten Spieltag zittern müssen und am Ende mit Ach und Krach und 40 Fieber in die Relegation kommen und dann Relegation liegt uns eigentlich ganz gut. Wir haben schon oft die Relegation dann irgendwie dann den Nichtabstieg noch holen können oder sind dann aufgestiegen in der Relegation. Also das liegt uns schon. Vor allen Dingen, weil dann eben, dann ist die Stadt halt extrem elektrisiert und dann kann im Prinzip kommen, wer will, dann ist halt, dann brennt in Dresden wirklich der Baum. So, und dann sind solche Spiele, wo du halt auch mal eine gute Drittligamannschaft, die mit Euphorie hochkommt und da antritt, halt auch mal wirklich wegschießen kannst. So, jetzt nicht wirklich mit 3-0, aber halt, wo du das Ding halt gewinnst und dann holst du auswärts einen Punkt oder so. Ich glaube, dass wir mit Ach und Krach in die Relegation kommen. Jetzt geht's ja weiter zu Hause gegen Bochum. Bei denen sieht's ja auch nicht so gut aus, hat man auch ein bisschen mehr erwartet. Also, das jetzt kommen die Spiele, wo du halt erstmal, sagen wir, den Punkt Grundstock legen musst, dass du mal irgendwann bei, keine Ahnung, 25, 26, 27 Punkten stehst und dann dich in den letzten Spielen dann irgendwie dann dort auf den 16. Platz irgendwie rettest. Es wird extrem schwer und wir werden noch so viel leiden, ich glaube, diese Rückrunde. Was ich merke, es ist wieder eine Einheit da zwischen Fans und Mannschaft. Das war in den letzten Monaten überhaupt gar nicht so da. Man hat da jetzt in den letzten Wochen, ich glaube auch von Vereinsseite und Fanseite, ein bisschen mehr kooperiert und hat gesagt, wir machen jetzt so eine Kampagne. Das heißt irgendwie, wir zusammen jetzt. Hat das in der ganzen Stadt plakatiert. Und das merkt man auch alles, auch ich merke das auch bei meinen Freunden, wir sind alle wieder richtig heiß, jedes Spiel ist wieder, es geht wieder um was, so in der Hinrunde war so eine extreme Lethargie zu spüren, so ach, wir kriegen eh wieder auf die Schnauze, du kannst dir nicht angucken, bla bla. Und so ging es mir auch, ich konnte diesen Scheiß mir nicht mehr angucken und hatte auch überhaupt keinen Bock mehr auf diese Mannschaft, auf diesen Trainer, das hat mich alles angekotzt. Und jetzt merkt man, dass man wieder so ein bisschen dran ist und gerade da macht es irgendwie Spaß, Dynamo-Fan zu sein, wenn du in jedes Spiel reingehen kannst, und also es ist ja wahrscheinlich bei jedem Verein so, wo du merkst, jedes Spiel, da geht's um alles und du musst alles reinhauen und da ist auch die Stimmung wieder da und dann macht's Spaß und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich das gerade wieder entwickelt.
Also so ein bisschen so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität.
Genau, ja, genau, deswegen hat er auch irgendwie wir zusammen jetzt, so das ist natürlich so ein bisschen auch Jetzt-erst-recht-Mentalität, ja.
Okay, ja, dann schauen wir mal. In der Verlosung für die Relegation, also Duisburg wird wahrscheinlich, die sind ja schon ganz lange da oben, die werden wahrscheinlich direkt aufsteigen. Und dann sind so Ingolstadt, Unterhaching, Mannheim, Braunschweig sind so dann die nächsten Kandidaten, gegen die es dann gehen könnte.
Ja, also das ist mir völlig egal, wer da kommt. Also Unterhaching, ganz ehrlich, da hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass wir in den nächsten Jahren nochmal irgendwie sowas gegen die spielen könnten. Aber es geht ja in der dritten Liga auch manchmal ganz schnell. Ich hatte ja lange mit Halle gerechnet, das wäre natürlich ein heißes Duell geworden, Dresden gegen Halle. Aber die sind jetzt auch so ein bisschen da rausgerutscht. Von daher wird das wahrscheinlich einer von denen, die du jetzt genannt hast, werden. Und ja, das ist eigentlich egal, wer da kommt jetzt, ob nun Ingolstadt oder Unterhaching oder so. Das ist völlig egal. Hauptsache, wir haben erstmal diesen Relegationsplatz, dass eben die Hoffnung noch so ein bisschen bestehen bleibt.
Ja, Dresden-Halle wäre dann ungefähr, als wenn Bremen-Relegation nach unten und HSV-Relegation nach oben spielt, ne? Also das.
Genau, ja.
Okay, dann bin ich mit meinen Sachen, die ich so ansprechen wollte, soweit durch. Wir hatten im Vorgespräch schon festgestellt, du bist nicht im Stadion morgen.
Nee, leider nicht. Ich muss, also ich habe mein Fußballwochenende ist durchaus ziemlich voll. Am Freitagabend mache ich nichts, aber ich bin am nächsten Tag bei Union gegen Leverkusen und am Sonntag dann bei Erzgebirge Aue gegen Holstein Kiel. Also da wäre jetzt da noch eine Fahrt nach Hamburg drin gewesen, aber ich muss auch mal ein bisschen nochmal normal ein Bier trinken gehen mit meinen Freunden und guck's dann in Berlin. Gibt's auch schöne Kneipen, wo man mit vielen anderen Dynamo-Fans das Spiel gucken kann.
Okay, ja, also genau. Gibt ja auch noch andere Sachen als Fußball und deshalb genau. Aber an der Stelle der Aufruf, wenn das hier jemand hört, der sich berufen fühlt und morgen im Stadion ist von Dynamo-Seite und gerne mit mir Anfang nächster Woche darüber sprechen möchte, dann meldet euch gerne über die bekannten Twitter-Kanäle, also entweder den Millanton direkt anschreiben oder einen von uns, wir sind da ja alle auch verlinkt.
Genau, wir werden da auch mal, wenn du das irgendwie noch bei Twitter kurz irgendwie postest, dann haben wir das irgendwie bei drüber gehalten noch mit raus und so und da sehen das dann auch immer noch ein paar Leute und da meldet sich bestimmt jemand.
So machen wir das. Wunderbar. Kevin, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit.
Ja, danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Du kannst ja kurz noch, genau, das hast du drüber gehalten, gerade schon erwähnt, kannst ja nochmal kurz einen kleinen Werbeteaser einspielen und ich verlinke das dann in den Shownotes.
Okay, Werbung. Es gibt einen Ostfußball-Podcast, den mache ich mit meinem lieben Freund Tobias Gebler zusammen und Jonas Schulte, der ist unser sogenannter Westimport aus Frankfurt am Main. Der fährt immer in Ostfußballstadien, in auch kleine wie große, und wir reden jede Woche über Ostfußball. Und dann habe ich noch einen anderen Männer-Laber-Podcast mit zwei anderen Nasen. Das Ganze heißt Drei Nasen Talken Super. Also hört mal bei Drübergehalten rein, Drübergehalten der Ostfußball-Podcast oder Drei Nasen Talken Super. Würde mich freuen. Vielen Dank.
Wunderbar. Werbung Ende.
Ja.
Gut, dann, wie schon gesagt, vielen Dank und ein erfolgreiches Fußballwochenende für dich.
Das wünsche ich dir auch. Also natürlich nicht sportlich erfolgreich, aber zumindest sollst du eine gute Zeit haben mit deinen Leuten. Darum geht es ja im Endeffekt. Und wünsche euch natürlich, dass ihr drin bleibt. Ich bin sogar nochmal bei euch, und das ist irgendwann im März mit Erzgebirge Aue. Und die sahen ja immer, ich glaube, am 26. April. Und zumindest jetzt so terminiert erstmal. Und die sahen ja bei euch immer ganz gut aus. Von daher freue ich mich da auf das Spiel auch sehr.
Ja, Mensch, dann schreiben wir uns da nochmal zusammen, und vielleicht, wenn du nicht gerade in der Journalistentribüne verschwindest, dann findet man sich vor dem Channel nochmal zum Bier zusammen oder so. Aber wenn du, wenn du arbeiten musst, darfst du
so oder so
trinken, ne?
Nicht offiziell.
Alles klar. Mehr sagen wir dazu nicht. Gut, dann verabschieden wir uns von euch Hörerinnen und Hörern. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt das alles jetzt noch geschafft, bevor es morgen ins Stadion geht. Ist ja schon 18:30 Anpfiff. Alles ein bisschen knapp, aber so ist das, wenn man montags und dann schon wieder Freitag spielt. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.